Jetzt habe ich die Ehre, meinen Freund Matthias Florek anzukündigen, der heute für uns predigen wird. Und das Thema wird sein, im Prinzip ist das richtig.
Stefan, Maske abnehmen, ja. Ich will nochmal kommen. Ist jetzt ein bisschen komisch, aber Stefan, du bist hier Moderator und ich kenne dich auch hier jetzt schon länger. Wir sind ja gute Freunde, ne? Du bist ja auch irgendwie nicht irgendwer in der Gemeinde. Warum erlaubst du dann, dass deine Frau sich nicht wirklich an die Schrift hält?
Was meinst du damit?
Naja, die Schrift sagt, dass Frauen Kopftücher tragen sollen und deine Frau macht das einfach nicht.
Das ist jetzt nur kulturell zu sehen.
Nee, komm, das ist halt eine Ausrede, das kennt man ja. Da sagt man, das ist kulturell und dann muss man sich auf einmal nicht mehr an die Bibel halten.
Naja, erstmal muss man ja sagen, wenn man jetzt wortwörtlich eine Bibel auslegt, dann neigt man dazu, sehr cherrypicking oder sehr rosinenmäßig zu sein und selektiv. Zum Beispiel steht ja auch, du beziehst dich ja auf den Korintherbrief, ne? Und wenn man jetzt auf den 16. Ja. Kapitel auch mal reinguckt, dann steht ja auch drin, dass wir uns alle mit einem Brüderkuss begrüßen sollen. Das machst du ja auch nicht. Und ganz ehrlich, ich mag das auch nicht, wenn Leute immer in die Bibel gucken und gucken, was andere machen müssen, anstatt selber zu gucken, was einen selbst betrifft.
Aber das mit dem Bruderkuss, ich bin jetzt das erste Mal hier eingeladen zum Predigen seit vielen Jahren, das kann man ja nicht bringen. Du meinst jetzt wirklich, dass ich so den Unterschied machen kann und sagen kann, das eine macht man und das andere nicht?
Ja, eben nicht, sondern es geht ja um was anderes. Man muss ja bei jeder Bibelstelle, die man liest, gucken, was hat sie damals bedeutet, was war der Kontext von damals und das auf den heutigen Kontext übertragen.
Ey, das musst du ein bisschen besser erklären. Okay. Das versteht man ja nicht sofort.
Also, es gibt ja Prinzipien, so das ist die absolute biblische Wahrheit. Ne? Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Und dann gibt es Bräuche. Und Bräuche sind praktisch die Umsetzung von Prinzipien in dem Kontext der damaligen Zeit. Könnt ihr nochmal nachlesen, Folie mal anzeigen.
Ja.
Alles spontan hier.
Total spontan, genau.
Und, und das Wichtige ist ja, dass man dann diese Prinzipien erkennt und dann auf die heutige Zeit überträgt. Ein kleines Beispiel mal von der Bibel losgelöst. Luther hat mal gesagt, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket. Und heutzutage würde ich sagen, wären alle extremst irritiert, wenn ich jetzt am Tisch sitzen würde und würde anfangen zu rülpsen und so furzen. So, und das Prinzip dahinter war ja, mir hat es geschmeckt. Und ich will Wertschätzung entgegenbringen gegen dem Koch oder dem Gastgeber, sagen, das war super. Heute würde ich sagen, so, war das lecker.
Hey, lass uns aber noch mal kurz bei dem Kopftuch bleiben. Ne? Du sagst also, das Kopftuch ist nicht das Prinzip.
Richtig, ist ein Brauch.
Es ist ein Brauch. Was ist dann das Prinzip?
Da muss man ein bisschen ausholen. Man muss manchmal sich den Brauch angucken, wofür steht er. Und dann kann man das Prinzip sehen. Wenn man jetzt sich die römische Kultur anguckt damals, wo ja dann Korinth war ja dann auch besetzt von Rom, dann war das so, dass die Frau ein Kopftuch tragen musste, wenn sie verheiratet war, um zu zeigen, dass sie unter der Autorität eines Mannes stand. Und wenn sie das Kopftuch abnahm, dann hieß das, ich bin zu haben und ich will eigentlich fremdgehen. Und deswegen schreibt Paulus dann in diesem, übrigens, wir wollen nicht, dass Leute beten, die offensichtlich zeigen, dass sie fremdgehen wollen. So, und das heutige Beispiel wäre jetzt, also das Prinzip ist praktisch nicht fremdgehen, dass Sex nur in der Ehe passieren soll und so weiter. Das heutige Übertragen auf die heutige Kultur wäre, trag deinen Ehering, kleide dich und verhalte dich dementsprechend.
Das heißt, das Prinzip eigentlich dahinter ist, dass Paulus sagt, die Ehe ist geheiligt, die Beziehung ist geheiligt und wir sollen keine Signale nach außen geben, die irgendetwas anderes kommunizieren. Das hat man damals mit einem Kopftuch gemacht. Und heute gibt es andere Wege, das zu machen. Ich kann das mit dem Ehering machen, ich kann das durch mein Verhalten machen und dann ist das richtig, deine Frau braucht kein Kopftuch. Danke, Stefan.
Deine Frau übrigens auch nicht. Ne?
Ja, meine Frau braucht ein Kopftuch, wenn sie in Indien ist im Gottesdienst, weil dort ist das wiederum kulturell immer noch so, dass im Gottesdienst tatsächlich sie in Schal nehmen und über den Kopf machen. Es ist doch ein super spannendes Thema. Das Thema, das wir haben, ist Reich Gottes und dass im Reich Gottes das Prinzip richtig ist. Weil für uns ist es ja so, wir haben Gesetze, wenn wir uns die Bibel anschauen, wir haben die Mose-Gesetze, die von Mose gegeben sind, wir haben Regeln. Auch Jesus redet darüber und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Das heißt, wir haben eigentlich diese Frage immer, gibt es Verhaltensregeln, gibt es Dinge, die wir befolgen müssen und wie navigieren wir die? Und dann gibt es auch Strömungen innerhalb der großen weltweiten Kirche von 2,3 Milliarden zugehörigen Kirchen, zugehörigen Menschen. Da gibt es auch welche, die sagen, ja, wir müssen vielleicht sogar zurückgehen und uns noch stärker an die mosianischen Gesetze halten. Daher kommen wir ja eigentlich, es ist ja unsere Wurzel. Wie navigieren wir dazu und wie finden wir eigentlich das, was für uns heute wichtig ist, was für uns heute ein Prinzip darstellt, etwas, an dem wir uns orientieren können im Reich Gottes? Das ist ein bisschen ein Labyrinth, weil eben, was wir gerade entdeckt haben, ist, dass diese Regeln, die auch dann Paulus mal aufstellt, die ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht so einfach sind. Also wenn es um das Thema Frau geht, wir sind hier voll auf Gleichberechtigung. Paulus schreibt da Dinge, die sind erstmal echt hart zu knabbern. Die sind echt wie so ein 2 Jahre alter, hart gewordener Keks, den man versucht, im Mund durchzukauen. Und da muss man einen Weg finden und sagen, wie navigiere ich dort? Das, was ich heute machen möchte, ist, ich möchte uns gemeinsam helfen und ich bin da genauso wie ihr auf einer Reise, einfach zu entdecken, was sind denn dann diese Prinzipien im Reich Gottes, die richtig sind und die anwendbar sind für mein Leben. Gehen wir mal auf das Thema Gesetz. Ja, das Thema Gesetz ist etwas, das erstmal immer auch durch den Kontext bestimmt wird. Das ist eben genau das. Wir haben hier einen Kontext, wir haben einen zeitlichen Kontext, wir haben einen Kontext des Verständnisses der Person, die Gott gebraucht, um uns das heute mitzuteilen. Das heißt, wir müssen interpretieren und sehen, was heißt das für uns? Ja, wir haben sowas wie Römer 2, 14, 15. Da steht kurz gefasst, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist. Da redet Paulus darüber, dass eigentlich jeder Mensch eigentlich weiß, was richtig und falsch ist. Da redet Paulus auch über ein Gesetz, aber das ist nicht das Gesetz, von dem wir reden. Gesetz ist definiert durch den Kontext. Gehen wir mal auf das ganz Basis runter, was wir haben. Wir haben die 10 Gebote. Die 10 Gebote ist etwas, das alle Kirchen überall für gültig erklärt haben. Das ist etwas, das wir aus der Schrift nehmen. Die sind eigentlich ewig, universell gültig. Gott hat uns etwas gegeben, das für alle zählt. Dann aber hat das Volk Israel bekommen, und ich bezeichne das mal einfach, ein Gegenpart des deutschen Grundgesetzes. Ja, da gibt es die moralischen Gesetze, da gibt es die Opfergesetze, da gibt es die Essensgesetze, da gibt es die ganzen Regeln um die Feste herum, die Reinheitsgebote. All das hat Gott dem Volk Israel gegeben. Das ist wirklich zu vergleichen mit unseren Rechts- und Sozial- und auch in dem Fall damals war es eine Theokratie, mit dem Religionsgesetz damals zu vergleichen. Jesus geht dann hin und sagt, ich bin nicht gekommen, um dieses Gesetz und die Propheten hinwegzutun. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und was heißt das für uns? Und warum gehen wir nicht zurück und sagen, oh, wir fangen jetzt an und lesen uns mal diese ganzen Regeln durch, die es dort gibt und die ganzen Gesetze und die ganzen verschiedenen Opfer- und Verhaltensregeln und wir halten uns an die. Warum können wir hingehen und sagen, nein, das ist nicht der Weg für uns? Es ist tatsächlich so, theologisch gesehen hat sich, vielleicht sage ich es erstmal so, erstmal hat Jesus ja diese Gesetze mitgegeben, denn wir glauben ja, dass Jesus Gott ist. Innerhalb der Dreieinigkeit ist Christus Gott. Das Wort wurde Mensch, es nahm eine menschliche Gestalt an, aber es war Gott. Das heißt, das Gesetz, das Moses für sein Volk bekommen hat, ist mitgegeben von Christus innerhalb der Dreieinigkeit. Es ist also nicht negativ, es ist nicht schlecht. Manchmal hört man den Ausdruck von Paulus, dass das Wort des Gesetzes tötet. Das dürfen wir hier nicht, das ist eine theologische Aussage über die Errettung. Das ist keine theologische Aussage über das richtig oder falsch des alten Bundes und des alten Gesetzes. Was sich geändert hat, ist unsere Beziehung zu dem Gesetz. Denn wir sind Teil des neuen Bundes. Wir sind Teil dessen, was von Anfang an vorhergesagt wurde. Wenn man das mal sich anschaut, das steht im 5. Buch Mose 30, 1 bis 10, das steht in Jeremia 31, das steht in Ezekiel 26. Dort verheißt Gott, dass etwas Neues kommen wird. Ein neuer Bund, der anders ist als der, der davor. Das ist ein neuer Bund. Und im Herzen hat dieser neue Bund etwas, das heißt, das, die Beschneidung des Herzens. Gott wird sein Gesetz auf unser Herz schreiben. Hey, aber es ist ja jetzt kein Stift und irgendeiner fängt an, irgendwas auf mein Herz zu schreiben. Wie funktioniert das? Was bedeutet das tatsächlich, wenn Gott sagt, ich gebe euch einen neuen Bund, der wird anders sein als der alte und dort wird mein Gesetz auf euer Herz geschrieben? Wir finden das, indem Jesus genau das erklärt, nämlich in Matthäus 5. Fängt da an, 5,17, erklärt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz hinwegzutun und die Propheten, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und dann geht er hin und erklärt das. Und er geht hin und sagt, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Und dann erklärt er, wie das funktioniert mit dem Gesetz auf dem Herzen. Wenn du Hass in deinem Herzen, wenn du deinen Bruder in deinem Herzen hast, dann tötest du ihn schon. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn du in deinem Herzen schon den anderen anschaust mit Lust, brichst du die Ehe. Da passiert was auf einer komplett anderen Ehe. Da geht es nicht um die einzelne Regel und da geht es dann nicht darum, wenn ich die einzelne Regel habe, Ehebruch zum Beispiel, was bedeutet das? Und ich fange an, ganz viel aufzuschreiben, das ist damals, was dann passiert ist. Wie definiere ich das? Ab wann ist was, was? Das passiert hier auf einmal nicht mehr. Hier passiert etwas, das in uns geschieht. Wir folgen einem Prinzip. Das ist nicht die einzelne Regel. Wir folgen einem Prinzip. Wir folgen einem Prinzip im Reich Gottes. Und diese Prinzipien, die Jesus bringt, weil er ist der Erfüller des Gesetzes, diese Prinzipien bauen im Herzen darauf auf, was er für uns getan hat. Am Ende geht es, und es ist so, wir kommen am Ende immer an dem Punkt, was ist damals im Garten Eden geschehen? Was ist dort tatsächlich kaputt gegangen und warum kam Christus? Und wir können das, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz, nicht nur reduzieren auf unsere persönliche Errettung. Da passiert so viel mehr. So viel mehr. Das ist nicht reduzierbar auf den einen Moment, wo ich sage, hey, es geht um mein, natürlich geht es um mich. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte meine Ewigkeit wieder mit Gott verbringen. Ich spüre in mir, dass ich auch daherkomme, dass ich eigentlich geschaffen bin, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Das ist das, was ich spüre. Aber es geht um so viel mehr. Da gibt es einen roten Faden, wenn wir über Prinzipien, über das Gesetz Gottes auf unserem Herzen reden, da gibt es einen roten Faden. Der ist so wie, wenn du Höhlen erforschst, das ist dieser Faden, der dich dann wieder rausführt aus diesem Labyrinth. Das ist der Kompass, den wir brauchen. Das ist das übergeordnete Prinzip, in dem alles richtig ist. Und das ist die Wiederherstellung dessen, was wir verloren haben. Und was haben wir verloren? Wir haben zuallererst unsere Beziehung zu Gott verloren. Das ist das allererste, was verloren gegangen ist. Wenn man die Geschichte sich nochmal durchliest, es war sofort der Bruch dort. Der Mensch hat sich vor Gott versteckt, weil er sich nackt gefühlt hat. Dann haben wir die Beziehung zu unserem Nächsten verloren. Es fing sofort an mit Adam und Eva, die haben sich gegenseitig beschuldet. Es ist sofort zerrüttet. Dann kommt sogar die Konsequenz, der Fluch dessen, was da passiert ist, kommt. Das ist zwar kaputt gegangen und es ging weiter. Der erste Bruder tötet den anderen. Die Beziehung zu unserem Nächsten ist zerstört. Die Beziehung zu der Schöpfung ist zerstört. Das ist auch Teil des Ganzen. Das ist eigentlich, worum es geht, weil Jesus kam. Diese Beziehung heilen jetzt schon als Vorgriff für die Ewigkeit. Das nennen wir das angefangene Reich Gottes, das vollendet wird, wenn Christus wiederkommt. Diese Beziehungen sind in der Heilung drin. Das ist das übergeordnete Prinzip. Und wenn wir verstehen wollen, wenn wir zum Beispiel auf Kopftücher gehen und sagen, hey, warum schreibt Paulus sowas? Was soll das? Was ziehe ich da raus? Und ich auf einmal entdecke, wow, da steht wirklich was dahinter. Da ist etwas dahinter, das die Ehe und die Beziehung zwischen Mann und Ehemann und Ehefrau heiligt. Da ist das Heilende dort drin. Das ist das Prinzip dahinter. Das ist eigentlich, wo Paulus hin will. Und er benutzt dann einen Brauch damals, den jeder verstanden hat. Und das kann ich heute für mich anwenden. Das ist dann ein Prinzip des Reiches Gottes. Ich schütze das, was Gott geheiligt hat, die Ehe. Und lass mich dort nicht gehen. Ich möchte das Thema nochmal weiter runterbringen auf ein ganz aktuelles Thema, das eigentlich ziemlich heiß diskutiert wird. Das wird in unserer Gesellschaft heiß diskutiert, das wird unter uns heiß diskutiert, das wird in Familien heiß diskutiert. Ich möchte das mal auf Corona anwenden. Was ich jetzt nicht mache, das sage ich ausdrücklich, ich treffe keine medizinische Aussage über Corona. Ich treffe auch keine Aussage, ob sich jemand impfen lassen soll oder nicht. Das ist nicht mein Thema. Ich möchte mir aber Corona anschauen, in dem Umfeld dessen kann ich dort Prinzipien des Reiches Gottes anwenden, damit wir als Gemeinde gut mit dem Thema umgehen. Und kann ich vielleicht auch einige Fragen mal lösen, die sich Menschen stellen, die wirklich auch damit ringen und die ernsthaft damit ringen. Ich nehme mal zwei Beispiele von Menschen, die ich auch gehört habe, ob die nun gut oder schlecht sind, bewerte ich nicht. Es sind Beispiele, die Menschen bewegen und die sie mitnehmen. Und ich möchte die einmal nehmen und für mich einmal auseinander, ich möchte den Faden im Labyrinth finden und sehen, gibt es dort ein göttliches Prinzip. Das eine, was oft gesagt wird, als Argument zum Beispiel, warum könnte eine Impfung meine Ewigkeit mit Gott betreffen? Das ist die Frage, die ich mal dahinter stelle. Ich sage nicht, dass sich jeder diese Frage stellt, aber ich nehme mal diese Frage in den Mittelpunkt. Stellt sich jemand die Frage, kann eine Impfung meine Ewigkeit mit Gott beeinflussen? Und es gibt Verse, die könnten darauf hinweisen. Zum Beispiel in 1. Korinther 6, 19 steht, dass unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Oder in Offenbarung 13, 16 bis 18, dort geht es um das Zeichen des Tieres auf der Hand und am Kopf und in dem Kontext auch noch, man kann nicht kaufen und verkaufen. Und wenn man sich mal ein bisschen umschaut, was passiert gerade, es werden Zugänge geblockt zu Geschäften, wenn man sich nicht impfen lässt, es herrscht auch ein Mangel. Wir sind jetzt nicht in England, das heißt, wir sind noch nicht ganz so betroffen, aber die Lieferkette ist teilweise gestört. Das sind also Themen, die Menschen bewegen. Und ich möchte mir beide Passagen einmal anschauen und rausfinden, ist es so, kann ich sie dafür benutzen und kann ich andere benutzen, um zu sagen, theologisch sagt die Bibel hier etwas aus. Wenn man das Beispiel nimmt aus 1. Korinther 6, 19, und ich mache das relativ kurz aufgrund von der Zeit. Eigentlich ist das Thema, das dort Paulus anspricht, das Thema, das wir gerade mit dem Kopftuch hatten. Es geht fast ausschließlich darum, dass wenn ich hier mich hingebe, meinen Körper hingebe, zum Beispiel indem ich eine Prostituierte aufsuche, dann verunreinige ich in meiner Seele etwas, das Gott geheiligt hat, nämlich die Ehe und die Sexualität in der Ehe. Wenn man sich diese Passage durchliest, ist das Thema dort. Das Thema ist kein anderes. Das Thema ist nicht unbedingt, dass unser Körper ein heiliger Ort ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir durch unseren Körper in der Sexualität uns im Inneren verunreinigen. Und ich würde hier sagen, jemand, der den Text sauber liest, und das könnt ihr zu Hause gerne machen, wer den Text nochmal sauber liest, ist das eigentlich der Rückschluss, den man dort ziehen kann. Es geht hier um Sexualität. Es geht darum, dass hier wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und uns deshalb nicht mit einem anderen Partner außerhalb der Ehe vereinigen und damit uns seelisch verunreinigen. Das ist die Aussage dieser Passage. Geht man auf die zweite Passage, zum Beispiel in Offenbarung 13, Vers 16. Dort geht es tatsächlich um das Mahlzeichen. Es gibt das Mahlzeichen an der Hand. an der rechten Hand, wenn man das liest, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dann kommt, und dass niemand kaufen und verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Wie gehe ich mit so einem Text um? Das erste Prinzip, wenn ich so einen Text habe, und das ist ein bisschen hier jetzt theologische Grundlage, das erste Prinzip ist, ich muss mich fragen, wer schreibt diesen Text? Wer schreibt das? Und was kann so ein Text dann eigentlich beinhalten? Und wo finde ich die Wurzel dieses Textes, um den zu erklären? Worum geht's hier? Wir haben hier John. John, Johannes im Deutschen. Ja, Johannes, genau. Johannes ist erstmal einer, der als Jude aufgewachsen ist. Er ist komplett 100% verwurzelt in der Tanach, in dem Alten Testament. Der kennt sich dort in- und auswendig. Der kennt die Passagen. Wenn jetzt hier Johannes dieses Beispiel bringt, dieses Zeichen des Tieres, dann muss man wissen, dass das ein Thema ist im Alten Testament, das mehrfach vorkommt. Eigentlich kennt es jeder von uns, wenn wir von Kain reden. Kain erschlägt Abel. Und dann kommt Gott und redet mit Kain. Es gibt einen Dialog. Dann sagt Kain tatsächlich zu Gott, egal wo ich jetzt hingehen werde, die Menschen werden mich mehr oder weniger lynchen. Und dann sagt Gott, nein, ich werde ein Zeichen an dir setzen, dass du geschützt wirst. Ein Zeichen, dass dir nichts passieren wird. Wir finden das auch in Ezekiel 9, 4 bis 6. Ezekiel, das ist eine Vision. Ezekiel hat hier eine Vision. Er sieht Jerusalem und Gott sagt, geh nach Jerusalem rein und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all das Groll, die in ihrer Mitte passieren. Und dann ist das in der Vision, sagt er, geh in die Stadt und erschlag im Prinzip alle anderen. Jetzt muss man wissen, das ist eine Version, das ist keine Aufforderung, andere zu erschlagen. Das ist ein Bild, das er hat, das vorgreift auf die Gemeinde. Aber hier sieht man, dass ein Zeichen an denen gesetzt wird, die geschützt werden. Das heißt, das Thema ist dort. Und jetzt gehen wir und schauen uns nochmal das Zeichen des Tieres in der Offenbarung an. Die Offenbarung ist im Fließtext geschrieben. Es gab keine Verse, keine Kapitel. Wenn man diesen Fließtext weiterliest, liest man sofort mehrere Passagen danach, steht folgender Satz. Schadet nicht der Erde noch dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und wir haben hier das gleiche Thema. Hier geht es darum, dass der Name des Lammes, das kommt in der Offenbarung vor. Der Name des Lammes und unseres Gottes wird auf unsere Stirn geschrieben. Das ist eigentlich, worum es hier in dem Text geht. Wie kann ich dann diesen Text verstehen? Ich lese das nochmal aus Johannes 14, Vers 1 vor. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihnen die 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Die 144.000, das sind typische Arten und Weisen, wie damals mit Zahlen umgegeben wurde. Das ist die perfekte Zahl. Das ist die perfekte Zahl des Volkes Gottes. Und wir haben hier eine Gegenüberstellung von denen, die das Zeichen des Tieres an sich tragen, die entscheiden mit ihrer Hand oder mit ihrem Verstand, sich dem Tier hinzugeben, gegenüber denen, die entschieden haben, sich dem Lamm hinzugeben und dem Namen des Lammes auf ihre Stirn geschrieben haben. Hier geht es eigentlich darum, wem wir dienen. Johannes stellt hier die Frage, dienst du dem Tier? Dienst du den Prinzipien, den Systemen dieser Welt? Gibst du dich dem hin, was diese Welt macht, wie die Welt funktioniert, die Machtsysteme dieser Welt? Bist du Teil dessen? Oder gehörst du zu denen, die sich versiegelt haben lassen von dem Lamm, der Name des Lammes auf deiner Stirn steht? Ich glaube nicht, dass man aus Versehen als jemand, der sich dem Lamm hingegeben hat, das Zeichen des Tieres aufnehmen kann. ich möchte das nochmal wiederholen. Ich glaube nicht, dass man das aus Versehen machen kann. Ich glaube nicht, dass eine Impfung so etwas auslösen kann, weil es eine Entscheidung ist, zu handeln nach den Prinzipien dieser Welt. Wenn ich dem Tier folge, folge ich den Prinzipien dieser Welt, der kompletten Lusterfüllung. Ich gebe mich dem hin, was das Tier ausmacht. Und es ist antichristlich in der Grundstruktur gegen das Reich Gottes, gegen das Volk Gottes. Und wenn ich dem Lamm folge, dann gebe ich mich dem Lamm hin, dem Christus, dann folge ich Jesus nach. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die ich treffe. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass der Text theologisch hinhalten kann, um zu sagen, ich kann durch eine Impfung das Zeichen des Tieres an mich aufnehmen. Ich glaube, dass der Text das nicht hergibt, weil der Text eigentlich was komplett anderes sagen will. Weil der Text redet über gekennzeichnet sein als entweder die, die der Ungerechtigkeit folgen, die dem folgen, was in uns eigentlich Gegenwehr auslösen sollte, oder die, die dem Lamm folgen. Und ich habe das Prinzip ja gebracht. Wenn wir wissen wollen, was ist das denn, dann lass uns immer wieder zurückgehen und sagen, worum geht es im Reich Gottes? Jetzt würde ich gerne die fünfte oder sechste Folie einmal bringen. Die sechste Folie bitte. Und das ist das Thema des Reiches Gottes. Es ist wirklich die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist das Thema. Und wir wissen am Ende, Jesus wird wiederkommen und es wird eine neue Welt und es wird einen neuen Himmel und eine neue Welt geben. Aber bis dahin ist die Wiederherstellung das Thema des Reiches Gottes. Alles, was gegen die Heilung der Beziehung zum Vater im Himmel, zu unserem Nächsten und zu der Schöpfung läuft, läuft gegen die Prinzipien des Reiches Gottes. Und alles, was dafür ist, alles, was heilt, das ist das, was im Reich Gottes drin ist. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir uns anschauen wollen, wie gehen wir mit Corona um? Nochmal, keine medizinische Aussage, keine moralische Aussage hier. Wir können aber weitere Prinzipien aufnehmen. Wir können sagen, in Markus 7, 18 bis 23, jedet Jesus einmal über den Körper. Dort geht es um die Reinheitsgebote, die ein gesamtes Paket in dem mosianischen Gesetz sind. Und Jesus und seinen Jüngern wird vorgeworfen, dass sie sich an diese Reinheitsgebote nicht halten. Und dann kommt die Reaktion von Jesus und er sagt, nichts, was in den Körper reingeht, kann die Seele verunreinigen. Denn nur das, was aus dem Herzen herauskommt, kann uns verunreinigen. Dort kommen die bösen Dinge aus dem Herzen. Das verunreinigt uns. Nichts, was in den Körper reinkommt. Und warum kann Jesus das sagen? Denn wir müssen eins auch klar sehen, und das ist auch eine Wahrheit. Der Schaden von dem, was im Paradies geschehen ist, der ist geschehen. Gott kann man nicht spotten, Gott lügt nicht. Als Gott gesagt hat, wenn ihr von diesem Baum esst, so werdet ihr sterben. Und wir sterben, jeder einzelne von uns, dieser Körper wird sterben. Es sei denn, Jesus kommt wieder. Jeder von uns wird sterben. Die Verunreinigung wird am Ende sich durchziehen. Und in dem Tod, das müssen wir auch sehen theologisch, ist die Rettung drin. Denn nur dadurch, dass wir sterben, kommt Errettung. Dadurch konnte das Wort Logos, konnte eine menschliche Natur annehmen und für uns die Konsequenz der Sünde am Kreuz auf sich nehmen und sterben. Deshalb hat Gott auch im Paradies gesagt, ich trenne den Menschen von dem Baum des Lebens. Weil nur in dem Tod ist tatsächlich die Errettung. Jesus hat das gesagt, nur wenn der Samen stirbt, kann er aufgehen und Frucht bringen. Das ist ein göttliches Prinzip. Und deshalb würde ich tatsächlich sagen, theologisch, rein theologisch kann eine Impfung uns nicht verunreinigen. Sie kann nicht zwischen uns und Gott kommen, auf der Ebene. Und es ist immer noch keine Aussage, ob du dafür oder dagegen bist. Da gibt es andere Gründe und die sind wertvoll. Und da möchte ich jetzt mal hinkommen. Kann ich zum Beispiel aus so einem Text wie in der Offenbarung ein Prinzip ziehen für das Reich Gottes? Ja, man kann. Wenn wir das Volk sind, das das Mal des Lammes an uns trägt und das Prinzip Gottes Heilung der Beziehung ist, dann sollten wir als das Volk Gottes die allerbesten und ersten sein, die damit umgehen können, dass wir verschiedene Meinungen innerhalb einer Gemeinde haben. Wir sollten die sein, die einer Gesellschaft zeigt, wie das eigentlich geht. Wir sollten die, und wisst ihr auch warum? Das ist nicht, weil wir jetzt sagen, oh, wir probieren Unterschiede zu umgehen, wir reden nicht darüber, wir machen einen auf Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht, worüber wir reden. Wir reden hier über ein geistliches Prinzip. Denn die Einheit, die wir haben, ist die erste Einheit mit Gott. Das ist das geistliche Prinzip hier hinter. Wir sind eins mit dem Vater. Durch das, was Christus gemacht hat, sind wir eins mit dem Vater. Da ist die Einheit. Und wenn du und ich eins mit Gott sind, dann bildet sich dieses Dreieck und dann schaffen wir in einer geistlichen Dimension Einheit, die über alle Grenzen weggeht. Und dann können wir das tragen, dass wir unterschiedlich sind. Wir können tragen, dass wir unterschiedliche theologische Auffassungen haben, unterschiedliche Nationen haben, unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Ideen haben und ja auch unterschiedlich über Corona denken, weil wir eine Einheit haben, die uns verbindet. Und das ist dann ein Reich Gottes Prinzip. Und so sollten wir damit umgehen, wenn wir über Corona reden heutzutage. Hier haben wir ein echtes Prinzip, das lebendig in uns wirkt. Und dann sind wir ein Zeugnis für diese Welt, die sagt, hey, wir können das. Warum können wir das? Weil etwas in uns passiert. Stefan und ich haben das mal diskutiert. Es ist jetzt mein Abschluss. Im Paradies war der Moment, wo Himmel und Erde sich treffen. Gott trifft den Menschen. Das wurde zerstört. Der nächste Ort, wo das passiert ist, war tatsächlich die Stiftshütte übergehend in den Tempel, wo Gott den Menschen trifft. Gottes Gegenwart war präsent in dem Tempel. Auch das wurde zerstört. Aber wer sind wir? Wir sind der Tempel Gottes. Der neue Ort, wo Gott den Menschen trifft, ist in unseren Herzen. Gottes Ewigkeit in unseren Herzen. Was für eine Botschaft. Und das überwindet alles, was in unseren Weg kommt, auch wenn das Leben schwer ist. Amen. Wenn du diese Botschaft gehört hast, und ich rede auch zu unseren lieben Freunden, die online dabei sind und dich das angesprochen hast und du bist noch nicht Teil dieser Familie mit Gott und du lebst noch nicht in dieser geheilten Beziehung zu Gott, möchte ich dich heute dazu einladen. Es geht wirklich darum, dass du dich Gott öffnest in deinem Herzen und einen Ort schaffst, wo du Gott begegnen kannst. Und Gott möchte das, Gott sucht das. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Gott möchte dich heilen. Gott möchte die Welt um dich herum heilen. Und ich möchte dich einladen, innerlich diesen Weg zu gehen. Und ich möchte gleich ein Gebet sprechen und dann kannst du Kontakt suchen. Online findest du das in der Infobox, hier findest du das bei den Mitarbeitern. Ich lade dich ein, öffne dein Leben zu dem, der Leben gibt. Der am besten weiß, was wir brauchen, weil er ist der, der das Leben erschaffen hat. Lass uns bitte zusammen beten. Vater der Herrlichkeit, du bist wunderbar. Du bist Gott, der uns heilt. Du bist Gott, der Beziehung zu uns sucht. Als die Beziehung zu dir zerbrochen war, warst du bereit, das Kostbarste für uns zu geben, das du hast, deinen eigenen Sohn. Du suchst uns und ich bitte dich, dass du jeden findest, der dich jetzt suchst, der sein Herz öffnet, dass du jeden erfüllst mit deiner Gegenwart und dass deine Stimme im Herzen hörbar ist. Ich bitte dich, dass du uns hier als Gemeinde eins machst. Wir lesen in deinem Wort, dass es Momente gab, wo dein Volk eines Herzens war, wie ein Mann zusammenstand. Verbinde uns als Gemeinde in dieser schwierigen Zeit, dass wir als Gemeinde dein Ort sind, der ein Zeichen des Lichtes nach außen ist. Führe du uns in dieser Zeit. Ich gebe dir uns als Gemeinde in deine Hand, in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.